ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi zur frischen Folge Unter Büchern. Der Sommer, der hat ja gerade noch mal Fahrt aufgenommen, aber hier ist jetzt wirklich schon Herbst, Buchherbst nämlich. Neue Erzählungen von Ferdinand von Schirach, neue Romane von Irene Solar, Raffaela Edelbauer, Annette Selk liegen hier und ein Buch, das gerade auf der Shortlist für den Wilhelm-Raabe-Preis und auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis gelandet ist. Thomas Melle, Haus zur Sonne. Eine tiefe, sehr tiefe Verbeugung vor dem Dichter Eugen Gomringer, der von uns gegangen ist, schließt diese Stunde Unter Büchern ab. Ich bin Katrin Schumacher und ich habe auch ein bisschen an der Musik gedreht. Neues von Suede, Divine Comedy und auch ein paar Klassiker gibt's gleich hier. Und den erkennt man ja schon an den ersten Tönen, oder? Mr. Paul Weller. Erschienen frische Ware aus Great Britain vom Modfather Paul Weller. Where there's smoke, there's fire. Unter Büchern, die Stunde Literatur von MDR Kultur. Und das Buch, um das es jetzt geht, entführt uns nach Katalonien. Diese Region im Norden Spaniens kämpft seit Jahren um ihre Unabhängigkeit. Man spricht dort eine eigene Sprache, hat eine eigene Kultur und mit der 34-jährigen Schriftstellerin Irene Solar auf jeden Fall auch einen Star der Gegenwartsliteratur. Für ihren zweiten Roman mit dem wunderschönen Titel »Singe ich«, Tanzen die Berge, gab es 2020 den Europäischen Literaturpreis. Und jetzt gibt es ihren dritten Roman in der deutschen Übersetzung. Das Buch hat einen ähnlich poetischen Titel. Es heißt »Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis«. Kai Sarabi stellt es vor.
Oben liegt die alte Bernadetta im Sterben. Unten in der Küche treffen sich sämtliche Frauen, die auf dem alten Bauernhof Masclavel jemals gestorben sind oder geboren wurden, in der Küche und bereiten ein Festmahl vor. Irene Solar erzählt in ihrem neuen Roman »Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis« von Geistern, Hexen und von einem gut versteckt gelegenen Bauernhaus in den katalonischen Pyrenäen, das Männer nicht betreten dürfen, und vom Teufel.
»Warum weinst du, mein Kind?«
Joanna gab zurück, sie weine, weil sie ein Pferdegesicht habe. Ein Gesicht wie eine Stute. Und als sie es ausgesprochen hatte, weinte sie noch mehr. Weil Gott und die Jungfrau und der heilige Antonius ihr den Rücken gekehrt hatten und sie verwelken ließen wie einen Kopfsalat, ohne je einen Mann zu finden, der sie heiraten wollte. Aber Garetta erwiderte lockend, »Wenn dich der eine nicht erhört, warum wendest du dich dann nicht an den anderen?«
Wie schon in ihren ersten beiden Romanen sprengt Irene Solar einfach sämtliche Erzählgrenzen. Zeit spielt keine Rolle. Wer Geist ist und wer nicht, egal. Auf dem Hof scheinen eigene Regeln zu gelten. Die gibt Solar in ihrem Roman aber erst nach und nach preis, sodass es gerade zu Beginn gar nicht so einfach ist, sich zwischen den zahlreichen Frauenfiguren zu orientieren. Wer zu wem in welchem Verhältnis steht, wird erst gegen Ende so richtig klar. Ganz anders der Fluch, den Matriarchin Margarida auf das Haus legt.
»Was haben sie dir angetan? Schufte, Schufte, arme, arme Blanca.« Blanca zuckte mit den Schultern, aber Margarida, die keine Antwort erwartet hatte, rief, »In dieses Haus werde kein Mann mehr einen Fuß setzen.« Sie zählte auf, »Kein Dieb, kein Hausierer, kein Scherge des Vizekönigs, kein Holzfäller, kein Polizist, kein Wolfsjäger, kein Soldat, kein Freier, kein Kaufmann, kein Tagelöhner, kein Handelsvertreter, kein ehrbarer Reisender, kein Verkäufer, kein fahrender Händler, kein Köhler, kein vom Krieg übriggebliebener, kein Passant, nicht ein einziger, nie wieder.«
Jahrhundertelang leben die Frauen ohne Männer auf dem Hof. Für das, was ihnen in dieser Zeit widerfährt, Begegnungen mit dem Teufel, mit Räubern, Wölfen oder Deserteuren, hat sich Irene Solar vom reichen Schatz an Sagen, Volksliedern und mittelalterlicher Geschichtsschreibung aus ihrer Heimat Katalonien inspirieren lassen. Die unterschiedlichen kleinen Episoden ergeben nach und nach ein Gesamtbild. Und wenn sich das fügt, auf den letzten 60 bis 70 Seiten des Romans, dann ist das Weltliteratur mit einer irrwitzigen Sogkraft. Bis man dahin kommt, muss man aber einiges an Zumutungen ertragen. Die Sprache ist schroff, von Petra Zickmann einmal mehr brillant ins Deutsche übersetzt, und die Welt in »Ich gab die Augen und du blicktest in die Finsternis« ist ähnlich brutal und schmutzig wie die Welt von Ottessa Moschwegs Roman »Lapovna«.
Was sie gesehen hatte, war so widerwärtig, dass es sie umbrachte. Ihr blieb noch die Zeit, Halleluja zu denken, aber nicht daran, dass jemand, der einen schlimmen Tod stirbt, einen schrecklichen Tod, einen abscheulichen Tod, so übel, dass Gott es nicht mit ansehen kann, am Schluss zurückbleibt und durch diese Welt geistert wie ein Verdammter. Wie eine Seele im Fegefeuer, ohne Beistand, ausgestoßen, verlassen, verhext und bestraft.
Aller Härte zum Trotz, dieses Erzählfeuerwerk, das Irene Solar in »Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis« abfackelt, feiert auch die Solidarität zwischen diesen Frauen, die über Jahrhunderte den Hof bewohnt haben. Wie sie sich durch alles Leid helfen, durch ungewollte Schwangerschaften, Krankheit, Krieg, Gewalt, mal aus ehrlicher Zuneigung zueinander, mal aus einem harschen Pragmatismus heraus. Das ist auch eine Erzählung der Widerstandskraft, die in diesen Frauen steckt, die im Mittelalter wahrscheinlich noch als Hexen auf dem Scheiterhaufen gelandet wären. Bei Solar wollen weder Himmel noch Hölle sie haben. Und so bilden sie auch nach dem Tod eine solidarische Gemeinschaft, die für den Moment, da die alte Bernadetta stirbt, schon ein Festessen auf dem Herd hat. Irene Solar gehört spätestens mit diesem Roman in eine Liga mit solchen Erzählerinnen wie Olga Tokarczuk. »Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis« ist ein wildes, kraftvolles Glanzstück, ein Triumph des Geschichtenerzählens.
Kaiser Rabi mit seiner Leseempfehlung. Irene Solar, ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis. Aus dem Katalanischen, übersetzt von Petra Zickmann, erschienen beim S. Fischer Verlag.
The last time I saw the old man, he was moving very slow. last time I saw the old man, he was talking very strangely. In ever decreasing circle, his eyes looked on landscapes afar, full of laughter and forget. The sun was setting on the land. The last time I saw the old man,
Ein Song von Sophie Hunger hier bei Unter Büchern. Und so ein bisschen melancholisch geht's auch weiter. Die Mitte des Lebens ist eine Zeit der Selbstfindung, des Abschieds, des Aufbruchs. Häufig verbunden mit der bohrenden Frage, ja, war's das jetzt schon? In den letzten Jahren haben vor allem Schriftstellerinnen diese Phase ab 40 als Sujet entdeckt und schreiben über Wechseljahre, Midlife-Crisis und das Gefühl, im Familiennest gefangen zu sein. Jetzt hat auch die Journalistin Annette Selk ein Buch zu eben jenem Thema vorgelegt, ihr Debütroman, in dem die Aussicht auf ein Sabbatical für die Ich-Erzählerin zu einer aufwühlenden Beschäftigung mit der Vergangenheit wird. Wer ist sie eigentlich? Das fragt sie sich. Wer will sie sein? Und kann sie sich in ihrem Alter neu entdecken? Lydia Jacobi hat »Das Jahr, bevor ich verschwand« für uns gelesen.
Kurz vor Weihnachten kommt der Brief der Berliner Senatsverwaltung. Er liegt auf dem Küchentisch, neben der Postkarte einer alten Schulfreundin, die mit ein paar Zeilen all die verwaschenen Erinnerungen an einen Teenagerkuss weckt. Ihr Sabbatical sei bewilligt, heißt es im Schreiben des Senats. Trocken bürokratisch und trotzdem so verheißungsvoll. Bald hat sie ein ganzes Jahr frei.
Am Abend lese ich Rachel Cusk Outline weiter. Ich fühle mich fast peinlich verstanden von ihr. Will ich aus meinem Leben fliehen, so wie sie davon schwimmen will? In diese andere Welt, die mich anders anrührt, in der ich andere Dinge verstehe und sehe und fühle, zu der ich keinen Zugang habe in meinem Alltagsleben als Lehrerin und Mom und Ehefrau. Da finde ich nur alleine hin.
Für die Ich-Erzählerin beginnt mit diesem Brief eine Reise durch ihr bisheriges Leben. Annette Selk lässt sie in einem nicht endenden Bewusstseinsstrom zurückkehren, in ihre Kindheit mit dem brüllenden Vater, zu ihrer ersten großen Liebe Hagen, dem Au-pair-Jahr in Frankreich, den zarten Anfängen mit ihrem Mann Darling, der Abtreibung, der zweiten Schwangerschaft. Was ist früher, was ist jetzt? Es geht alles ineinander über, alles wird eins. Manchmal beschwört ein fremdes Mädchen auf der Parkbank alte Bilder herauf. Oder eine Zitronentat katapultiert die Erzählerin Jahrzehnte zurück, zu einem intimen Moment mit Hagen.
Hier gab es nur Sonne, festes, hohes Ried und ein verhaltenes Gluckern. Ich erinnere den Schwefelgeruch des Moors, Sonnenwärme und weicher Moosgrund und wie ich auf ihm lag, genau richtig lag und wie der Boden unter uns nachgab, alles so gut roch, er und ich und wir beide zusammen, ich sehr weich, gerührt, offen war, alles möglich war, warm und orange.
In der Frau aus Annette Selks Buch »Das Jahr, bevor ich verschwand« entdeckt man biografische Parallelen zur Autorin selbst. Auch sie wohnt mit Mann und Kindern in Berlin, ist mit 57 Jahren über die Mitte des Lebens hinaus, arbeitet neben ihrer Tätigkeit als Journalistin, Lektorin und Herausgeberin seit 9 Jahren als Lehrerin an einem Oberstufenzentrum. Nun also ihr Romandebüt, das Selk als Stipendiatin der Bayerischen Akademie des Schreibens zu Papier brachte. Über eine Frau, die in ihrem wohlgeordneten Alltag plötzlich von Träumen und Sehnsüchten überrollt wird.
Du bist niemand, du bist nur traurig und allein und alt. Wie schnell diese Bilder da sind. Meine Stimmen sind in ihrem Element, die zeternden Schwäbischen vor allem, in ihren Kittelschürzen und mit ihren abgeschafften Straßenbesen, die schon immer ihre Töchter zerfetzten und die der Nachbarn, überhaupt jeden weiblichen Aufbruch.
In den 12 Monaten vor ihrem Sabbatical verstrickt sich die namenlose Frau immer tiefer in ihren Erinnerungen, den verflossenen Liebschaften, steht nochmal an alten Wegkreuzungen. Bis längst Vergangenes in ihre Gegenwart drängt und ihr gewohntes Leben bröckelt. Das hat feministische Momente. Wenn sie sich fragt, was sie außer Ehefrau und Mutter ist, ob sie egoistisch sein und allein verreisen darf.
Was macht ihr? Fragte letzte Woche eine Kollegin, der ich von meinem Sabbatical erzählt habe. Was mache ich? Ich reise erst mal, vielleicht nach Vietnam. Das würde ich mich nicht trauen, sagte sie. Und dein Kind? Ist beim Vater. Dass du das kannst. Ich war seit der Geburt der Großen nicht mehr allein irgendwo.
Annette Selks Erzählung ist voller Poesie und fein gezeichneter Bilder.
Ein letztes Traumbild verfolgt mich. Von ineinander verschlungenen Blumenzwiebeln mit durchsichtigen Trieben. Ist viel zu wenig Erde drauf. Was lasse ich da verfaulen unter der Oberfläche?
Wie sie die Geburt des Kindes beschreibt, den Tod der Großmutter, unverstellt und trotzdem zärtlich, das rührt zutiefst. Da fühlt man die Überwältigung ihrer Protagonistin, die Erhabenheit dieser eigentlich so universellen Momente. Bisweilen wirkt der assoziative, pausenlos sprudelnde innere Monolog allerdings auch etwas atemlos. Und man wünscht sich, dass sie wieder auftauchen möge, einen Punkt setzt, im Jetzt ist. Aber wahrscheinlich ist genau das die Schwierigkeit an den Gabelungen des Lebens, denen Annette Selk ihr bemerkenswertes Debüt gewidmet hat.
So die Einschätzung von Lydia Jacobi. Sie hat den ersten Roman der Journalistin Annette Selk gelesen. Er heißt »Das Jahr, bevor ich verschwand« und ist im Verlag Schöffling erschienen. Ein Klassiker, ganze 25 Jahre alt, dieser Titel von Hooverphonic, Mad About You. Thomas Melle, der wurde bekannt mit einem autobiografischen Roman über seine manisch-depressive Erkrankung, Die Welt im Rücken, so hieß das Buch. Ein schonungsloses Buch über ein jahrelanges Rasen im Wahnsinn und zerstörte Freundschaften, über Psychiatrieaufenthalte und Suizidversuche. Melles Lebensbeichte wurde zum Bestseller und landete auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, trug viel zur Enttabuisierung psychischer Krankheiten bei. Jetzt erscheint mit Haus zur Sonne eine Art Fortsetzung, ein düster, komischer Roman über eine staatliche Einrichtung, die Lebensmüden die Erfüllung letzter Wünsche und einen selbstbestimmten Freitod anbietet. Was es damit auf sich hat, verrät uns Knut Kortzen.
Dieses Buch durchzieht eine große, scharfe Traurigkeit, wie es auf seinen letzten Seiten heißt. Thomas Melle schreibt ein weiteres Mal, so wie schon in seinem furiosen, radikal autobiografischen Buch »Die Welt im Rücken« 2016, über jene fürchterliche, unheilbare psychische Erkrankung, die den Erzähler von »Haus zur Sonne« seines Lebens müde werden und den erlösenden Tod herbeisehnen lässt. Dieser Erzähler ist 50 Jahre alt, so wie Melle, arbeitete einst wie Melle fürs Theater und war wie er 2019 in allerlei sozialmediale Händel auf Twitter verstrickt, als er es gewagt hatte, den Nobelpreisträger Peter Handke in einem Zeitungsartikel gegen dessen Kritiker zu verteidigen. Vielleicht hat die Krankheit, die mich gebrochen hat, mich erst zum Schriftsteller gemacht. So hatte Thomas Melle 2016 in seinem Buch »Die Welt im Rücken« gemutmaßt und damals im Interview gesagt:
Schriftsteller wollte ich eh immer sein, nur dass genau dieses Thema nun zu meinem bisherigen Lebensthema geworden ist, das hatte ich eigentlich anders eingeplant. Ich hätte gern darauf verzichtet. Andererseits ist es eine Aufgabe, eine existenzielle Aufgabe, mich dem zu widmen und das in eine Form zu bringen. Eine Aufgabe hat auch nicht jeder.
Zu seinem neuen Roman will Thomas Melle kein Interview geben. Haus zur Sonne ist die finstere und im Wortsinn todernste Fortschreibung von Die Welt im Rücken. Hat sein Ich-Erzähler doch nach einem neuerlichen, schweren, manischen Schub so viel verbrannte Erde hinterlassen wie noch nie. Freunde weg, Wohnung weg, Geld weg, Ruf zerstört. Er hat sich weggeschossen aus der Gesellschaft. Was Mediziner eine depressive Episode nennen, hat für denjenigen, der sie durchmacht, alles andere als vorübergehenden Charakter, eher finalen. Er fühlt sich am Ende. Sein Lebensfunke sei erloschen, schreibt er. Und weiter, ich war Asche.
Memoir, Autofiktion, ich weiß es nicht genau. Für mich war es erst ein Bericht, der aber natürlich einen Protagonisten und eine Handlung hat, also auch romaneske Formen hat.
So wie die Welt im Rücken kann man auch Haus zur Sonne mit einem Oxymoron Didier Eribons einen non-fiktionalen Roman nennen, wobei das neue Buch im Gegensatz zum Vorgänger fast keine komischen Ausflüchte mehr kennt, sondern uns in einen zähen Strudel mit den immer selben Gedankenschleifen zieht und insofern ein vermutlich sehr genaues Abbild der Krankheit ist, die einen aus diesem ewigen Mahlstrom der Verzweiflung nicht mehr auftauchen lässt. Nach dem Besuch schier unzähliger Kliniken und Psychiatrien sucht der Erzähler jetzt mit dem titelgebenden Haus zur Sonne ein fiktives, vom Staat mitbetriebenes Hospiz auf. Eine letzte Zufluchtsstätte für alle Sterbewilligen. Kein Krankenhaus, kein Sanatorium. Nein, eine perfide Maschinerie der Euthanasie, in die man sich, existenzmüde, als Klient selbst einweist. Auf den aseptischen Fluren dieses Hauses entspinnt sich ein Mystery-Horror-Drama der anderen Art. Der Erzähler trifft andere Todessehnsüchtige, lauter Untergeher, die alle so wie er nur verschwinden wollen und tatsächlich auch nacheinander gehen. Wie sie gehen, bleibt im Verborgenen. Vorher durchleben sie, so wie der Ich-Erzähler, in wie auch immer genau induzierten Simulationen noch virtuelle Alternativgeschichten ihres Lebens. Was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich mich hier anders verhalten hätte, wenn ich ein anderer geworden wäre? Das sind Momente, in denen sich die Insassen kurz einmal vergessen können, um dann, zurückgekehrt aus diesen Traumwelten, umso härter auf dem Boden der Wirklichkeit wieder aufzuschlagen. Dieser Roman hat etwas Niederschmetterndes, Gnadenloses, in all seiner Vergeblichkeit, aber er ist eben auch sehr ehrlich, weil hier kein Checker-Autor schreibt, wie Melle das nennt. Nein, hier schreibt einer, der weiß, was es heißt, wirklich unrettbar verloren zu sein.
Ich dachte, ich könnte wenigstens als Fehlnummer ein Vorbild sein. Anderen Mut machen, lebend zeigen, dass es möglich war, sich aus der ganzen Katastrophe wieder herauszuarbeiten. Da lag ich falsch, denn sie kam immer wieder und immer heftiger. Das wusste ich theoretisch, aber praktisch war es immer wieder ein Schock und bedeutete auch am Ende den Verlust jeglicher Würde.
Haus zur Sonne lässt uns den depressiven Tran in all seinem Schrecken, all seinen Loops durchwarten und nimmt doch eine unerwartete Wendung. Denn am Saum des Todes rührt sich im Erzähler auf einmal Lebenstrotz, ein Zeichen der Hoffnung.
Knut Kortzen stellte vor Thomas Melle, Haus zur Sonne, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch.
Take your pick of my limbs. I was choking fire from the kids. I am overwhelmed with emotion. I will give my blood. Locomotion. Empty chair in the classroom. I was bleeding out in the bathroom. As a figure, will you show your friends all the pictures? 17, going on forever. She was 17, going on forever. Lost my will and religion. God, I was but a virgin. We are wheat for the threshing. Words and death coalescing. 17, going on forever. She was 17, going on forever. Only 17, going on forever. Going on forever.
Fitzsimmons war das, ja. Und ich weiß auch nicht, es bleibt so ein bisschen gedämpft heute bei Unterbüchern, die Musik. Oder vielleicht so, es bleibt nachdenklich. Was ist wahr und was gelogen? Das ist bei der Informationsflut heutzutage oft schwer zu sagen. Wir können natürlich anfangen, alles erstmal per se für falsch zu halten. Aber dann würden wir nicht nur Fakten anzweifeln, sondern auch die Glaubwürdigkeit demokratischer Instanzen untergraben. Was also tun? Die österreichische Schriftstellerin Raffaela Edelbauer hat einen Roman geschrieben, bei dem Aktivisten auf der Suche nach der echteren Wahrheit sind, Yvonne Koch berichtet.
Bewusst unscharf und ein bisschen absurd klingt die echtere Wirklichkeit, der Titel des neuen Romans von Raffaela Edelbauer. Und so hat auch die Geschichte, in deren Mittelpunkt der Begriff der Wahrheit steht, immer einen doppelten Boden, verrät die Autorin.
Ich habe das Gefühl, dass in den letzten 10 Jahren die Frage nach der Wahrheit immer akuter geworden ist. Einfach indem ihre Rahmenbedingungen, wie sagen wir vor einiger Zeit noch vom sogenannten gesunden Menschenverstand, was auch immer das ist, geregelt wurden, sich Stück für Stück auflösen.
Die 35-Jährige hat ihren Master in Philosophie an der Universität Wien gemacht. Und die traditionsreiche Uni ist auch ein wichtiger Schauplatz ihres 4. Romans. Im Mittelpunkt steht die Aktivistengruppe Aletea, die für die absolute Wahrheit kämpft. 2 Männer, 2 Frauen. Schräge studierte Typen, alle mit der festen Überzeugung, dass Verschwörungstheorien und alternative Wahrheiten die größten Probleme unserer Zeit sind. Zu dieser prekär lebenden Kommune stößt eine junge, querschnittsgelähmte Frau, die sich, zumindest scheinbar, den philosophischen Zielen der Gruppe verschreibt.
In diesem Falle geht es darum, dass sie der Meinung sind, dass der Verlust der Wahrheit in der Theorie, also in der Philosophie beispielsweise, das ist, was den Verlust der Wahrheit in der gesellschaftlichen Sphäre bedingt hat. Das bedeutet, es hat in den 60ern und 70ern große Bewegungen gegeben, bei denen es darum ging, dass so etwas wie harte Wahrheit eigentlich gar nicht zu gewinnen ist. Und diese Gruppe ist der Ansicht, dass das, falsch verstanden, zu dem Dilemma eines, vereinfacht gesagt, zum Beispiel Donald Trump führt.
Im Zentrum steht die Frage, was die Lüge so salonfähig gemacht hat, dass sie sich auf der politischen Bühne ungeniert als Waffe einsetzen lässt. Eine Art philosophisches Manifest bestimmt das Handeln dieser Gruppe. Und die Frage, warum Wahrheit scheinbar aus der Mode gekommen ist.
Trump hat natürlich in seiner ersten Amtszeit schon sehr vieles anklingen lassen von dem, was im Roman vorkommt. Und Corona war auch ein sehr wichtiges Thema, muss ich sagen. Das ist schon was Systematisches, wenn wir an Wladimir Putin denken und daran, dass man den Krieg nicht als Krieg bezeichnen kann und dadurch sozusagen irgendwie versucht wird, an der Wirklichkeit zu schrauben, dann ist das etwas, das sich wirklich durchzieht durch die Politik.
Aus Aktivisten werden im Laufe der absurd witzigen Handlung philosophische Terroristen, die nicht länger nur mit Worten kämpfen, sondern auch Bomben bauen. Edelbauer macht aus dieser Gruppe selbstgerechter Fanatiker keine Helden. Im Gegenteil. Und dennoch formulieren sie Thesen, die durchaus mit Edelbauers eigener Sicht auf den grassierenden Wahrheitsverlust übereinstimmen.
In einer Gesellschaft, wo es überhaupt keine festen Daten mehr gibt, auf die wir uns einigen können, versagt der Diskurs. Und das ist etwas, das wir in den letzten Jahren verstärkt gesehen haben, meiner Ansicht nach, dass man erstens unter den verschiedenen Lagern überhaupt keine Verständigung über die absolut basalen Fakten mehr möglich ist. Und auf der anderen Seite, dass es als sehr liberal gesehen wird, Wahrheit in einer absoluten Minimalvariante oder in gar keiner Variante mehr zu vertreten.
Kommt es am Ende tatsächlich zu einem Anschlag auf das österreichische Parlament und die Universität? Und ist die Ich-Erzählerin überhaupt diejenige, die sie vorgibt zu sein?
Ich mag das ganz gerne, wenn sich am Schluss, also man nennt es ja romantische Ironie, wenn das ganze fiktionale Konstrukt, das man aufgezogen hat, mit einer großen Explosion in sich zusammenfällt.
Die spannende Auseinandersetzung mit philosophischen Themen verbinden sich mit einer immer unwirklicheren und rätselhafter werdenden Geschichte.
Und das heißt, diese formale Ebene, die sabotiert eigentlich die theoretische und zeigt, dass das Leben und wie sich das Leben entfaltet mit diesem hehren Anspruch der absoluten Wahrheit kollidiert.
In diesem Roman geht es also um die Wahrheit, um nichts als die Wahrheit. Oder doch nicht?
Die echtere Wirklichkeit, so heißt der neue Roman der österreichischen Autorin Raffaela Edelbauer. Hochaktuell, aber auch absurd witzig, erschienen im Klett-Cotta Verlag und hier vorgestellt von Yvonne Koch.
Just a kiss and a hug, and I just want you to know the weather night is over. I don't want you to go, I want you to stay a little longer. I don't wanna come down. I'm coming up on your love, and I don't need no drug. Just a kiss and a hug. I'm when the and I can feel like you're next to me. I'm with your wandering hands. It's like I'm coming up on ecstasy.
Kitty Liv aus London mit Coming Up. Die Bücher des ehemaligen Anwalts Ferdinand von Schirach sind seit Jahren Selbstläufer auf dem Buchmarkt. Mit seinen Theaterstücken, Romanen und Erzählungen rund um seine angestammten Themen wie Verbrechen und Strafe, Moral, Recht und Gerechtigkeit hat er sich eine feste Leserschaft erworben. Hinzu kamen in den letzten Jahren mit Kaffee und Zigaretten sowie Nachmittage zwei Erzählbände, in denen auch Kunstbetrachtungen und Lebenserinnerungen eine stärkere Rolle spielten. An diesen schließt nun sein neuer Erzählband an, der unter dem Titel »Der stille Freund« gerade frisch erschienen ist. Ein Lesetipp von Martin Maria Schwarz.
Was für ein Sammelsurium an Geschichten, Anekdoten, Novellen, Porträts etc. Wie schon in den vorherigen Erzählbänden, so mischt Ferdinand von Schirach auch hier wieder unterschiedliche Textsorten mit ebenso fleißig wechselnden Inhalten. Wie zuvor auch, so ist auch hier der Ton oft melancholisch. Wie schon öfter festgestellt, dominiert auch hier wieder dieser kosmopolitische Zeigegestus. Seht her, ich war schon überall, aber jetzt auch noch in Namibia, Kapstadt, Wien, Florenz, wo einige der neuen Geschichten spielen. Sei's drum. Es werden ja auch in den 14 Erzählungen wieder etliche wichtige Themen durchleuchtet. So diskutiert er mit einer früheren Kollegin anhand des Falls des österreichischen Architekten und Publizisten Adolf Loos die alte Frage, ob man die Kunstwerke von Straftätern, vornehmlich Pädophilen, respektive sexuell übergriffig gewordenen Männern überhaupt als solche anerkennen und gutieren darf, mit der bekannten Einsicht, dass es darauf keine pauschalgültige Antwort gibt. Bei einer anderen Begegnung wird die Frage erörtert, ob es statthaft ist, seinen Beruf aufzugeben, wenn man über einen folgenschweren beruflichen Fehler nicht hinweggekommen ist. Wenn dann am Ende aber die allzu billige und heute hyperinflationär gebrauchte Losung steht, aufgeben gilt nicht, dann offenbart Ferdinand von Schirach eine Seite, die immer wieder bei ihm auffällt. Recht banale Gedanken, die von durchaus funkelnden Erzählungen ummantelt werden. Aber es gibt auch die andere Seite, die scharfsinnige, überraschende, wo Schirach spannende Denkimpulse setzt. Wie in der Kompilation von Anekdoten und Zitaten berühmter Schriftsteller oder Wissenschaftler oder Theologen über ihren Umgang mit dem Tod. So beschreibt er Goethe, wie er inmitten eines Feuergefechts bei Verdun mit einem vertrauten Fürsten über die Farbenlehre diskutiert, ohne sich im geringsten von den Kampfhandlungen irritieren zu lassen. Oder?
Die Schriftstellerin Astrid Lindgren und ihre Schwestern telefonierten jeden Tag. Zu Beginn eines Gespräches sagten sie immer, der Tod, der Tod, der Tod. Damit war diese Sache erledigt und sie konnten sich über andere Dinge unterhalten.
Gewiss, dieses Lebenskredo, dem Tod unter keinen Umständen Herrschaft über die Gedanken einzuräumen, kennt man schon von vorhergehenden Büchern. In dieser Kompilation gewinnt es jedoch an charmanter Leuchtkraft. Richtig Zug entwickeln Schirachs Texte dann, wenn es um Zeitdiagnosen geht. Wie in dem Text »Wirklichkeit und Wahrheit«, in dem Schirach in erschütternder Nüchternheit all die niederträchtigen Grausamkeiten aufzählt, die bei dem Hamas-Terror vom 7. Oktober an den Israelis verübt und wie sie anschließend in den sozialen Medien gegen die massakrierten Opfer verwendet wurden.
Ex, Twitter, TikTok und Telegram werden mit Terrorpropaganda, Falschinformationen und Antisemitismus überschwemmt. Und das funktioniert. Auf der Sonnenallee in Berlin feiert am Abend des 7. Oktober das palästinensische Netzwerk Samidun den Angriff der Hamas und verschenkt Süßgebäck an Passanten. In Orwells 1984 heißt es, wenn Sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen, dann stellen Sie sich einen Stiefel vor, der ein menschliches Gesicht zertrampelt. Unaufhörlich. Diese Stiefel sind heute die sozialen Medien.
Trotzdem, worum geht es Ferdinand von Schirach eigentlich bei all diesen so heterogenen Erzählstücken? Geht es ihm um Aufklärung? Geht es ihm um Unterhaltung? Geht es ihm um Thrill? Ja, auch das fragt man sich bei manch einer seiner Miniaturen. Der kleinste gemeinsame Sinn ist wohl der, dass es ihm vor allem um den eigenen Blick auf die Welt geht. Der angenommen höchste Sinn wäre der, dass hier ein Mensch auf der Suche nach Essenzen des Lebens an sich ist und er sie auch immer wieder findet und zu vermitteln versteht. Etwa die, Auge und Gespür zu entwickeln für die Größe künstlerischen Könnens. So forscht er einer Bemerkung von Marcel Proust über das Gemälde »Ansicht von Delft« von Jan Vermeer in der gleichnamigen Erzählung hinterher. Es geht um Prousts Begeisterung über eine gelbe Mauerecke in dem Gemälde, die es freilich gar nicht gibt und deswegen zu immer neuen Deutungen der Proustschen Wahrnehmung geführt hat. Und Schirach sich einreiht, indem er eine Szene aus dem Film »A Star is Born« in Erinnerung ruft, in der Lady Gaga eine Sängerin spielt mit jeder Menge Selbstzweifeln.
Lady Gaga ist unsicher. Sie zögert, aber dann geht sie doch, nimmt ein Mikrofon und beginnt zu singen. Und während sie singt, wird sie frei. Sie geht jetzt eine Oktave höher und das ist ihre Geburt. Ihre Stimme füllt das Stadion und sie ist für einen Moment glücklich. Genau das ist das Gelb, das Marcel Proust meint. Es ist Vollendung und Unendlichkeit. Dieses Gelb ist absolut.
So bleibt am Ende der Lektüre von »Der stille Freund« der Eindruck einer erzählerischen Wundertüte, in der Nieten und Gewinne recht gleichmäßig verteilt sind und somit die reelle Chance besteht, wenigstens zur Hälfte von diesem Buch angetan zu sein. Das ist ja dann auch schon was.
Martin Maria Schwarz war das über Ferdinand von Schirach, »Der stille Freund«, gerade erschienen im Luchterhand Verlag.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
100 Jahre alt ist er geworden und nun hat er die Welt verlassen. Der große Dichter und Vater der konkreten Poesie, Eugen Gomringer, am 21. August in Bamberg verstorben. Und unser Gedicht, das Ausrufezeichen hinter dieser Stunde unter Büchern, eine tiefe Verbeugung vor ihm. Eugen Gomringer. Einander zudrehen. Einander zudrehen und aufeinander einstellen. Ineinander greifen und einander mitteilen. Miteinander drehen und voneinander lösen. Auseinander kreisen und einander zudrehen. Aufeinander einstellen und ineinander greifen. Einander mitteilen und miteinander drehen. Voneinander lösen und auseinander kreisen. Einander zudrehen und ein Gedicht vom nun verstorbenen Dichter Eugen Gomringer. Und damit adieu. Ahoi, gutes Lesen und den Herbst begrüßen. Bis nächste Woche. Da geht's um Krimis. Danke fürs Interesse, sagt Katrin Schumacher.
Looks through his window inside. He sees the things he